Ja, wir sind im Buch Maleachi, das stimmt, Thomas. Und der Bibelvers, der uns heute Morgen ferngehalten hat, der ist in unserer Predigtstelle für heute. Das Buch Maleachi fängt ja so an, letzte Woche haben wir darüber geredet. Ich liebe euch, spricht der Herr. Ich liebe euch, spricht der Herr. So fängt das Buch Maleachi an. Mit der Liebe fängt es an. Gott ist Liebe. Und Gott sucht auch Liebe. Er sucht Vertrauen. Er will keine Geschäftsbeziehung mit dir, sondern er will eine Liebesbeziehung. Ich liebe euch, spricht der Herr. Und die Leute in Juda haben zurückgeliebt. Sie haben den Tempel wieder aufgebaut. Und es war eine Riesenfreude, wie sie den Tempel wieder aufgebaut haben. Warum ist es so super gewesen für sie, dass sie wieder hereingehen durften in den Tempel, dass der Tempel wieder da war? Dort begegnen sie Gott. Da können sie ihre Liebe zu Gott ausdrücken. Das ganze Opfersystem, das im Alten Testament eingerichtet war, das vorgeschrieben war, dieses ganze Opfersystem war ein Ausdruck von Liebe der Menschen zu Gott. Die Liebe des Herrn bringt die Menschen dazu, zurückzulieben. Liebe ist immer, was ist Liebe überhaupt? Liebe ist immer, hat immer zwei Seiten. Liebe hat immer die Seite des Gefühls und des Geschenks. Liebe ist Gefühl und Geschenk. Und die Leute in Juda, die haben Freude gehabt, die haben Ehrfurcht gehabt. Das war die Gefühlsseite. Und dann haben sie Gott im Tempel das Beste gebracht, was sie gehabt haben. Das war das Geschenk. Die Opfer drücken das alles aus. Mit ihnen sagen sie, wir lieben dich so sehr. Wir ehren dich so sehr. Du kriegst das Beste von uns. Wir vertrauen dir. Manche von diesen Opfern waren ja irre. Oder das war eine landwirtschaftliche Gesellschaft. Und manche von den Opfern waren, die vorgeschrieben waren, war das Beste, was du gehabt hast. Also die ersten Früchte, die Erstgeburt in der Herde, die besten Tiere, hat Gott gesagt, bring mir das. Und das ist irre. Die braucht man doch, damit man die Herde wachsen lassen kann. Oder? Und Gott sagt, bring mir das Beste. Und dann werde ich dir schon zeigen, dass ich dich trotzdem wachsen lassen kann. Wach auf und vertrau mir wieder neu. Die Opfer sind ein Weg, die Liebe auszudrücken. Manchmal drücken sie auch ihre Traurigkeit damit aus, wenn sie sich von Gott entfernt haben. Also die Opfer drücken alles das aus. Liebe, Ehre, Vertrauen, Treue und Traurigkeit. Es ist ein bisschen so wie ihr Muttertag. Vielleicht haben es einige von euch schon erlebt heute, wenn die Kinder ihren Müttern Geschenke bringen. Sie lieben sie, das ist ein Gefühl da. Aber sie bringen auch ein kleines Geschenk, das im Kindergarten oder in der Schule vorbereitet worden ist. Die Opfer im Alten Testament waren ein Ausdruck von Liebe. Und es war Gottes Weg für die Leute, ihm nahe zu kommen. Deswegen haben sie sich so riesig gefreut, dass der Tempel wieder da war. Zur Zeit von Maleachi war diese Liebe verloren. Aber Gott gibt nicht auf, er ruft zurück, er ruft sie immer wieder zurück zu ihm. Und es ist richtig, Gott zu lieben, denn Gott ist groß. Er entlarvt dabei die Lieblosigkeit der Leute, denn Gott ist verachtet. Und er ruft zurück zur Liebe, denn Gott ist gnädig. Ich lese unsere Stelle aus Maleachi 1, die Verse 6 bis 14. Ich lese aus der Einheitsübersetzung. Der Sohn ehrt seinen Vater und der Knecht seinen Herrn. Wenn ich der Vater bin, wo bleibt dann die Ehrerbietung? Wenn ich der Herr bin, wo bleibt dann die Furcht vor mir, spricht der Herr der Heere zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Ihr bringt auf meinem Altar eklige Speisen dar, Ihr sagt, wodurch erregen wir deinen Ekel? Dadurch, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist nicht so wichtig. Wenn ihr ein blindes Tier als Schlachtopfer darbringt, ist das nicht schlecht? Und wenn ihr ein lahmes und krankes Tier darbringt, ist das nicht schlecht? Bietet das einmal deinem Statthalter an, ob er Wohlgefallen an dir hat und dich freundlich ansieht, spricht der Herr der Heere. Und nun versucht Gott, damit zu besänftigen und uns gnädig zu stimmen. Wenn eure Hände ihm solche Dinge anbieten, wie kann euch dann freundlich ansehen, spricht der Herr der Heere. Wäre doch jemand bei euch, der die Tore des Tempels verschließt, damit ihr kein nutzloses Feuer mehr entfacht auf meinem Altar. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr der Heere, und ich mag keine Opfer aus eurer Hand. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang steht mein Name groß da bei den Völkern, und an jedem Ort wird meinem Namen ein Rauchopfer dargebracht und eine reine Opfergabe. Ja, mein Name steht groß da bei den Völkern, spricht der Herr der Heere. Ihr aber entweiht ihn. Ihr sagt, auf dem Tisch des Herrn darf man eklige Speisen darbringen. Er ist nicht so wichtig. Ihr sagt, welche Mühsal, und facht das Feuer an, spricht der Herr der Heere. Ihr bringt vom geraubten Tieren die Lahmen und Kranken als Opfer dar. Soll ich das vielleicht annehmen aus eurer Hand, spricht der Herr. Verflucht ist der Betrüger, der dem Herrn ein männliches Tier sei der Herde gelobt, dann aber ein fehlerhaftes Tier schlachtet. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Heere, und mein Name ist bei den Völkern gefürchtet. Malachi sagt uns ganz deutlich und überdeutlich, Gott ist groß. Und deswegen ist es richtig, ihn zu lieben, ihn zu ehren, ihn zu fürchten. Gott ist groß. 7-mal steht in unserer kurzen Stelle, dass sich der Herr bezeichnet als der Herr der Heere, der Herr der Armeen, Heerscharen. Und Malachi verwendet diesen Ausdruck öfter als jedes andere Buch im Alten Testament. Und er zeigt damit so ganz klar, Gott ist stark. Er hat die ganzen himmlischen Heere auf seiner Seite. Er ist allmächtig. Er ist Herrscher über alles. Gott braucht nichts. Gott braucht nichts von uns. Er braucht nicht einmal die Opfer im Tempel. Da steht es in Vers 10, oder? Wäre doch jemand bei euch, der die Tore des Tempels verschließt, damit ihr kein nutzloses Feuer mehr entfacht auf meinem Altar. Das braucht Gott gar nicht, was die Leute da im Tempel tun. Er ist nicht darauf angewiesen. In anderen Religionen zu dieser Zeit und zu allen Zeiten, rund um die Leute, zu denen Gott spricht, da waren die Menschen dazu da, um den Göttern etwas zu essen zu geben. Also die Götter haben sich von den Opfern ernährt. Mensch, die Götter haben die Welt geschaffen, es war schön, aber sie waren hungrig. Okay, dann haben sie die Menschen geschaffen, damit sie was zum Essen kriegen. Die Bibel hat ein ganz anderes Bild von dem echten Gott. Er braucht unsere Opfer nicht. Er ernährt sich doch nicht von unseren Opfern. Unsere Opfer sind im Gegensatz ein Ausdruck der Liebe zu ihm. Andere Religionen zu dieser Zeit damals und auch zu allen Zeiten, versuchen Gott zu bestechen durch ihre Opfer. Wir waren am Freitag im Museum, es war ein super Römertag und im Museum hat es eine Führung für Kinder gegeben. Da hat die Museumsführerin erklärt, wie die Religion der Römer war. Und es war so, dass du, wenn du etwas wolltest, etwas gebraucht hast, dann bist du zum zuständigen Gott gegangen und hast dem was gegeben, in der Hoffnung, dass er dir was Gutes zurückgibt. Ich gebe dir ein Schaf, du gibst mir eine gute Ernte. Geschäftsbeziehung. Das ist nicht der Gott, der sich in der Bibel vorstellt. Gott lässt sich nicht bestechen. Die Opfer, die Menschen darbringen im Alten Testament, sind ein Ausdruck der Liebe. Gott will eine Liebesbeziehung. Und das ist auch das Beste für jeden Menschen, dass wir in einer liebevollen Beziehung zu diesem Gott sind. Denn dazu hat er uns geschaffen. Das ist die Quelle für unseren Frieden, für unsere Freude. Aber Gott ist nicht davon abhängig, dass wir ihn lieben. Überhaupt nicht. Er ist der Herrscher über alles. Gott ist groß, er ist ein großer König, steht in Vers 14 am Ende. Ein großer König bin ich, spricht der Herr der Heere, und mein Name ist bei den Völkern gefürchtet. Auf der ganzen Welt kriegt Gott Ehre, Vers 11. Denn vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Untergang steht mein Name groß da bei den Völkern. Und an jedem Ort wird meinem Namen ein Rauchopfer dargebracht und eine reine Opfergabe. Ja, mein Name steht groß da bei den Völkern, spricht der Herr der Heere. Er ist groß, ein großer König, der überall Ehre kriegt. Und diese Ehre, die drückt sich auch in Ehrfurcht aus. Also unsere Liebe zu ihm drückt sich auch darin aus, dass wir ihn fürchten, dass wir ehrfürchtig sind vor ihm. Er ist der Vater für Israel und er ist der Herr von Israel. Und er liebt Israel. Er ist groß. Es ist richtig, ihn zu lieben. Und Liebe sagt Ja zu diesem großen Gott. Liebe bringt ihm Ehre. Liebe hat Ehrfurcht und bringt reine Opfer als Zeichen, als Ausdruck von dieser Liebe. Gott ist groß und es ist richtig, ihn zu lieben. Und Gott ist auch verachtet. Gott ist verachtet. Gott entlarvt die Lieblosigkeit der Leute, zu denen er spricht. Die Liebe sagt ja. Die Liebe gibt so viel wie möglich. Sie steht so früh wie möglich auf. Sie übt so viel wie möglich. Sie gibt so viel wie möglich her. Sie setzt sich so viel wie möglich ein. Das ist die Liebe. Die Liebe sagt ja. Lieblosigkeit sagt nein. Lieblosigkeit gibt so wenig wie möglich. Nur so viel wie nötig. Lieblosigkeit sagt nein. Vers 6. Der Sohn ehrt seinen Vater und der Knecht seinen Herrn. Übrigens, weil heute Muttertag ist, ist wichtig zu erwähnen, auch Mütter werden geehrt. Das steht in den 10 Geboten. Aber da vergleicht sich jetzt der Herr mit einem Vater. Der Sohn ehrt seinen Vater und der Knecht seinen Herrn. Wenn ich der Vater bin, wo bleibt dann die Ehrerbietung? Wenn ich der Herr bin, wo bleibt dann die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heere zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Die Lieblosigkeit verachtet den Herrn. Sie verachtet den Namen des Herrn. Das bedeutet, sie verachtet das, wofür den Ruf von Gott, und sie verachtet das, wofür er steht, wer er ist. Lieblosigkeit verachtet den Namen. Lieblosigkeit entweiht den Namen. Vers 12. In Vers 11 sagt Gott, wie groß sein Name dasteht über allen, in aller Welt. Aber Vers 12, ihr aber entweiht ihn. Lieblosigkeit entweiht den Namen. Und das Ganze passiert gedankenlos, achtlos. Das Gewissen der Leute ist schon ganz abgestumpft, dass sie es anscheinend nicht einmal wissen. Das steht am Ende von Vers 6. Doch ihr sagt, wodurch verachten wir deinen Namen? Ganz abgestumpft sind sie schon und gedankenlos machen sie es. Das ist ungefähr wie bei einem Kind, wenn du das erwischt, dass es was Schlimmes macht und dann auf einmal sagt, was habe ich denn Schlimmes gemacht? Und das macht das Ganze natürlich noch schlimmer, weil entweder lügt es dir direkt ins Gesicht oder es weiß nicht einmal, dass das etwas ist, was dir wehtut, was anderen wehtut. Gott entlarvt die Lieblosigkeit der Menschen. Es ist ihnen gar nicht bewusst, ihr Gewissen ist schon so abgestumpft. Und er zeigt auf, direkt, er führt die Beweismittel an, woran man sieht, dass sie nicht mehr lieben, dass sie ihn verachten. Ihre Opfer sind ekelig, sagt er. Sie fragen, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Vers 7, ihr bringt auf meinem Altar eklige Speisen dar, weil sie, Vers 6, blinde Tiere als Schlachtopfer darbringen und lahme und kranke Tiere. Ihre Opfer sind eklig. Sie bringen das Kranke, das Lahme, das Blinde, das Gestohlene. Und es ist ganz klar, steht ganz klar im Gesetz drinnen, dass diese Opfer im Tempel nichts verloren haben. Diese Art von Opfer. Solche Tiere dürfen nicht geopfert werden. Das Volk bringt es trotzdem zum Tempel. Und die Priester, die es viel besser wissen, die nehmen trotzdem diese Tiere an und opfern sie dem Herrn. sie alle pfeifen auf Gottes Wünsche. Und das zeigt uns, dass da keine Liebe da ist. Dass die Leute lieblos sind. Und sie verachten nur Gott so. Vers 8, am Ende fragt er sie, ja, biete das doch einmal deinem Statthalter an, ob er wohl Gefallen an dir hat und dich freundlich ansieht. Nur Gott wird so verachtet. Beim Statthalter würden sie es niemals wagen. Wenn der Landeshauptmann im Raum wäre, dann würden sie es niemals wagen, sich so zu verhalten. Wenn du beim Chef in einer Besprechung bist, dann würdest du es nie wagen, auf deinem Handy herumzuditzeln dabei. Oder wenn dir heute einfällt, heute ist ja Muttertag, ich habe ja auch eine Mutter. Nicht nur meine Kinder. Muss nur schnell vorbeifahren. Wann geht's? Okay, jetzt habe ich gerade eine Viertelstunde Zeit, wir fahren los. Na, irgendwas muss man mitbringen. Im Garten steht noch ein abgerupfter, abgeblühter Löwenzahn. Dann rupfen wir geschwind ab und schenken ihn ihr. Versuch das mal mit deiner Mutter. Bring ihr eine verwelkte Rose. Ob sie sich darüber freuen wird? Nur mit Gott machen sie es so. Nur Gott ist so verachtet. Und ihre Verachtung geht sogar so weit, dass sie versuchen, ihn zu betrügen. Vers 14, verflucht ist der Betrüger, der dem Herrn ein männliches Tier seiner Herde gelobt, dann aber ein fehlerhaftes Tier schlachtet. Er denkt sich, ja, ich will diesem Gott was Tolles bringen. Und dann kommt der Sonntag oder halt der Sabbat oder der Tag, an dem er da hingeht. Und er denkt sich, muss es wirklich das besondere Schaf sein, für das ich letztes Jahr den Preis gekriegt habe? Oder das, das so eine besondere Wolle hat. Oder, ja, ich glaube, ich bringe lieber das, das gestern von den Hunden angegriffen worden ist. Das geht mir ja nicht ab. Verflucht ist der Betrüger. Und das ist ein Beispiel dafür, dass das ganze Volk beteiligt ist. Nicht nur die Priester. Das ganze Volk verachtet Gott. Die Priester spielen mit. Sie sind die Hauptangeklagten, weil sie die Tora kennen, das Gesetz Gottes. Sie kennen, sie wissen, dass das komplett falsch ist. Und sie hätten, sobald irgendwas in der Art in die Nähe des Tempels kommt, hätten sie sagen sollen, bist du wahnsinnig, das bringst du da nicht rein. Geh wieder heim. Das ehrt Gott nicht, das zeigt nur deine Verachtung für ihn. Aber sie spielen mit und deswegen sind sie die Hauptangeklagten. Und sie lehren das Volk auch, Gott so zu verachten. Sie lehren das Volk, ihn zu verachten. Das ganze Volk ist beteiligt. Auch nicht nur die Priester, aber auch die Priester. Und das kann natürlich nicht gut ausgehen. Es kann nicht gut ausgehen. Es ist eben nicht so, Gottes Ehre halb so wild, sondern Gottes Ehre doppelt so wild. Gottes Ehre doppelt so wild wie die Ehre des Landeshauptmanns. Es kann nicht gut ausgehen. Menschen, die sich Gott gegenüber so verhalten, schweben in einer ganz großen Gefahr. Ihre Opfer sind umsonst. Umsonst, sagt Gott in Vers 10. Sie sollen aufhören, den Tempel zu benutzen, damit sie kein nutzloses Feuer mehr entfachen. Das nutzt nichts. Das ist alles umsonst, was sie da tun. Ich meine, es ist doppelt umsonst, weil erstens kostet es fast nichts, ein geraubtes Tier mitzubringen oder eines, das eh schon fast am Abkratzen ist, das gerade noch es schafft, in den Tempel zu humpeln, was schon so alt und krank ist. Das kostet natürlich nichts. Das kostet dich Geld, wenn du so ein Schaf durchfütterst. Man kann es nicht mehr verwenden zum Züchten, man kann es nicht mehr verkaufen. Ab in den Tempel zu Gott damit. Das ist natürlich preisgünstig, kostengünstig. Aber es ist nicht nur deswegen umsonst, sondern es ist auch deswegen umsonst, weil es kein Ausdruck von Liebe ist und weil man da jetzt nicht erwarten kann, dass Gott sich darüber freuen wird. Doppelt umsonst. Wahre Liebe gibt so viel wie möglich. Lieblosigkeit gibt es, was gerade notwendig ist. Und wer lieblos ist, der steht in Gefahr. Das ist gefährlich, lieblos zu sein. Sie stehen in Gefahr, dass Gott seine Freude über sie verliert, dass er ihnen nicht mehr freundlich gesonnen ist. Und wo die Liebe weg ist, ist ein anderes Alarmzeichen, dass die Liebe weg ist. Wo die Liebe weg ist, Vers 13 sagt man, welche Mühsal Ist das mühselig, immer wieder diese Opfer zu bringen. Gell, wo die Liebe weg ist, da ist es keine unverdiente Gnade mehr, sondern es ist ein öder Job, tote Religion. Die Freude und die Ehrfurcht ist weg. Ihr sagt, welch eine Mühsal. Und facht das Feuer an, oder wie man es auch übersetzen kann, und schnauft verächtlich gegen den Altar. Ihr verachtet den Altar. Wo Gott verachtet wird, da kommt es so weit, dass Gott nicht mehr zuhört. Sowas kann er nicht ausstehen. Vers 9 am Ende, wenn eure Hände ihm solche Dinge anbieten, wie kann er euch dann freundlich ansehen? Vers 13 am Ende, soll ich das vielleicht annehmen aus eurer Hand, spricht der Herr. Und es ist nicht nur so, dass er das, was die Leute bringen, nicht mehr annehmen will, sondern auch die Leute selbst kann er nicht mehr ausstehen. Vers 10 am Ende, ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr, und ich mag kein Opfer aus deiner Hand. Es ist besser, in so einer Situation den Tempel zuzusperren, sagt er in Vers 10. Wäre doch jemand bei euch, der die Tore des Tempels verschließt, damit ihr kein nutzloses Feuer mehr entfacht auf meinem Altar. Und das ist ja ein Skandal, oder? Das ist ein Skandal, diese Aussage. Den Tempel zuschließen, den Gott selber haben wollte. Und es ist so, wie wenn wir am Sonntagvormittag vor verschlossenen Türen stehen. Thomas war gnädig mit uns, wir haben sogar in die Vorhalle herein dürfen, weil es geregnet hat. Aber ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie ein bisschen was davon gespürt habt, wie skandalös das wäre, wenn da jetzt einfach zu wäre. Wenn Gott draußen stehen würde und sagen würde, wieso denkst du, dass das die richtige Art ist, dass du mir da jetzt nahe kommst? Durch das, was du jetzt bringen willst. Ein Skandal. Aber Gott sagt, es ist besser, damit aufzuhören. Mit dieser Heuchelei. Besser, diese Gottesferne zuzugeben, als weiter zu lügen. Die Leute sind in einer großen Gefahr. Die Gefahr ist, dass die Priester arbeitslos werden, dass das Volk verlassen ist vor Gott und die Betrüger verflucht sind. Wer Gott verachtet, der ist in großer Gefahr. Und deswegen steht in Vers 9 ein Hilfeschrei. Also in der Elberfelder wird es so übersetzt. Und nun besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig sei. Da kommt zum einzigen Mal das Wort uns vor. Die Einheitsübersetzung, die sonst super ist, aber die hat es da nicht übersetzt. Aber es kommt zum einzigen Mal das Wort uns vor. Also auch der Prophet Gottes, der Sprecher, der Maleachi, der ist da auch mit im Boot. Der weiß, wie schrecklich das ist und was für Gefahr für alle droht, wenn weiter Gott so verachtet wird. Er schreit um Hilfe. Es ist eine große Gefahr da, dass Gott nicht mehr gnädig ist. Gott ist immer gnädig, aber wenn du seine Gnade nicht und nicht und nicht willst, der zwingt sie dir nicht auf. Gott ist immer liebevoll. Er liebt dich immer. Aber wenn du immer und immer und immer ihm ins Gesicht spuckst, dann wird seine Liebe bei dir natürlich nicht ankommen. Wenn du ihn verachtest, wenn du seine Liebe wegstoßt, wenn du seine Ehre auf die leichte Schulter nimmst, dann ist es eine große Gefahr. Vielleicht hast du das erlebt, dass Gott zu dir gesprochen hat. Du hast irgendwie mal das erfahren, dass Gott wirklich da ist. Und die Tür ist ein bisschen aufgegangen in dein Leben. Jesus steht davor. Und jedes Mal, wenn du das jetzt hörst, dass Gott dich liebt und du denkst, pff, ist ja egal, dann stoßt du mit dem Fuß ein bisschen mehr die Tür zu. Jedes Mal, wenn du ihn lieblos und verächtlich behandelst, dann stoßt du ihm einfach die Tür ein bisschen mehr zu. Und eines Tages wird die Tür ganz zu sein. Und das Licht des Lebens steht vor der Tür und in dir ist es dunkel. Das ist eine riesige Gefahr. Gott zwingt seine Liebe niemandem auf. Vielleicht nehmen wir uns ganz kurz ein paar Sekunden, um darüber nachzudenken, bevor wir weitermachen. Ob wir in dieser Gefahr sind. Vielleicht gibt es etwas, was du jetzt in der Stille ohne die Worte laut auszusprechen, diesem Gott sagen möchtest. Das ist jetzt die große Frage, wie es jetzt da weitergeht. Gott ist groß, aber er wird verachtet. Malachi hat schon um Hilfe geschrien, hat er recht damit, dass er ruft, besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig sei. Ich glaube, er hat recht. Gott ist groß, Gott ist verachtet, aber Gott ist gnädig. Er hofft auf Gottes Gnade. Und wir sehen das auch da, weil Gott diskutiert ja, er streitet ja mit den Menschen, die ihn verachtet, weil er sie so liebt. So fängt ja das Buch Malachi an. Ich liebe euch, spricht der Herr. Er gibt nicht auf, er ruft sie immer und immer wieder zurück zu ihm. Zurück in seine Liebe. Deswegen diskutiert er mit ihnen, deswegen entlarvt er sie, deswegen warnt er sie. Und demaskiert ihre Lieblosigkeit. Das macht er nicht, um sie fertig zu machen, sondern das macht er, weil er sie so liebt. Weil er sie zurück in seine Liebe ziehen möchte. Und Menschen verdienen das aber nicht, dass Gott sie liebt. Wir verdienen das nicht, dass Gott uns liebt. Ich verdiene das nicht, dass Gott mich liebt. Gott verdient Ehre, Ehrfurcht. Und er verdient Liebe. Aber Menschen verdienen das nicht, dass Gott sie liebt, dass Gott ihnen so hartnäckig hinterher rennt. Unser Problem ist, wir lieben diesen Gott nicht. Unser Problem ist, wir lieben uns selbst. Gott hat keinen Platz in meinem Leben, weil ich möchte groß rauskommen. Ich will das Zentrum sein. Und deswegen ist es ganz und gar unmöglich, dass wir aus uns diesem Gott reine Opfer bringen, die zeigen würden, dass eine reine Liebe zu ihm da ist. Wenn ich das versuche, dann passiert in mir Folgendes. Ich tue es und dann denke ich mir, ich bringe Gott so ein großes Opfer. Boah, das hat mir jetzt wirklich was gekostet. Da schaue ich aber ziemlich gut aus dabei. Alle bewundern mich, weil ich so schön singe oder weil ich so viel gebe oder weil ich so viel tue. Und da geht es schon wieder nur um mich. Ich komme da nicht raus. Kann nicht Gott reine Opfer aus einem reinen Herzen bringen, weil mein Herz nicht rein ist. Wir sind unfähig, reine Opfer zu bringen, weil wir selbstsüchtige Egoisten sind. Und wie schafft jetzt Gott das in Vers 11? Da steht ja, dass eines Tages Menschen aus allen Ecken und Enden ihn ehren werden. Wie schafft er das, Vers 11? Denn vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Untergang steht mein Name groß da bei den Völkern und an jedem Ort wird meinem Namen ein Rauchopfer dargebracht und eine reine Opfergabe. Ja, mein Name steht groß da bei den Völkern, spricht der Herr der Heere. So von Osten bis Westen zeigt Gott sich und wird anerkannt. Der Tempel wird sozusagen auf die ganze Welt ausgedehnt und alle sind Priester darin und alle bringen reine Opfer. Wie soll das gehen? Wie schafft Gott es, dass ein Mensch ihm ein reines Opfer bringt, dass ein Mensch ihm reine Liebe bringt? Wie schafft er das? Ich schaffe es nicht aus mir selbst. Und die Antwort ist, so wie bei unserem Gedicht am Anfang, oder bei unserem Rätsel am Anfang des Gottesdienstes, die Antwort ist Jesus. Jesus ist die Lösung für dieses Problem. Alle Opfer im Alten Testament deuten auf Jesus hin. Er gibt alles, er gibt das Beste, er gibt sich selbst ein reines Opfer, das Gott annehmen kann. Denn er ist das Lamm ohne Fehl und Makel. 1. Petrus 1, 18 bis 19. Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Er ist auch der vollkommene Hohepriester, der das Opfer darbringt. Das kann man im Hebräerbrief lesen, Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Jesus ist der vollkommene Priester und er ist auch gleichzeitig das vollkommene Opfer. Und durch dieses Opfer macht er uns rein, sagt Johannes im 1. Johannesbrief 1, Vers 7. Das Blut seines Sohnes, Jesus, das Blut von Jesus reinigt uns von aller Sünde. Es reinigt uns von allem, was uns von Gott trennt und von dieser Haltung. Ich bin da der einzig Wichtige. Ich bin das Zentrum. Da macht uns Jesus frei durch das, was er am Kreuz getan hat. Dadurch, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, werden wir frei. Und durch Jesus werden jetzt unsere Opfer, werden wir zu Priestern gemacht. Das kannst du in der Offenbarung lesen. Dass er durch sein Blut uns erworben, erkauft hat und zu Priestern gemacht hat. Offenbarung 5, 9 und 10. Du wurdest geschlachtet. Singen da alle, die glauben, dem Lamm Gottes Jesus zu. Du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben. Aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Und du hast sie für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und jetzt können wir durch Jesus wieder Opfer bringen, die Gott gefallen, die Gott annehmen kann. 1. Petrusbrief 2, Vers 5. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Im Neuen Testament ist jeder, der an Jesus glaubt, ein Priester oder eine Priesterin. Und alle können plötzlich, sind in der Lage, durch das, was Jesus in ihrem Leben tut, Opfer zu bringen, die rein sind, die Gott gefallen, wegen dem, was Jesus getan hat. Nicht mehr die verwelkte Blume, sondern es blüht ein Garten auf, der Gott gefällt. Was für Opfer sind denn das? Was nicht, und was ihr jetzt die ganze Zeit gedacht habt, wenn ich davon spreche, dass es auch im Neuen Testament Opfer gibt, die Gott wohlgefallen und die wir als Priester opfern. Geht es da vielleicht nur um den Sonntagvormittag? Also, dass die Musiker Musik machen und der Gottesdienstleiter den Gottesdienst leitet und ihr alle aus vollem Herzen und so laut wie möglich und mit Überzeugung mitsingt, egal was die anderen neben euch denken oder vor euch. Ja, um das geht es auch. Aber nicht nur, sondern Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, angesichts des Erbarmen Gottes, weil Gott uns so liebt, ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Du selbst, dein ganzes Leben, soll Gott jetzt Ehre machen. Und das geht nur durch Jesus. Es geht nicht nur um die 2%, die wir jede Woche im Gottesdienst verbringen, sondern um 100%. Wegen Jesus wissen wir, dass wir geliebt sind. Jesus macht uns rein, er heiligt uns. Und das erweckt natürlich in uns Freude und Ehrfurcht. So wie es bei den kleinen Kindern am Muttertag ist. Sie freuen sich, sie lieben ihre Mutter und sie bringen ihr Geschenke. Durch Jesus sind wir gereinigt, geheiligt. Und geliebt und deswegen freuen wir uns und wir bringen Geschenke. Liebe ist immer ein Gefühl und ein Geschenk. Das zeigt sich in deinem Leben. Es zeigt sich, ob du Gott liebst. Aber das führt nicht zu irgendeiner Perfektionismus. Das ist nur ein Gefühl in Richtung von dir selber Perfektionismus. Nicht in Richtung Gott. Geht es um dich, wenn du perfekt sein willst. Nicht um Gott. Es führt auch nicht zu einer Schwärmerei, zum Gefühlsüberschwang. Zweimal die Woche so ein Gefühlsrausch, Ist nicht genug. Das ganze Leben, nicht nur deine Gefühle, sondern auch deine Ziele, deine Pläne, deine Handlungen, deine Aussagen, deine Taten, alles gehört Gott. Und wenn du ein klares Bild von Gott hast, dann ist es auch nicht mehr gedankenlos und oberflächlich. Und auf die Art können wir dann auch Gott vertrauen, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes durch Jesus zur Ehre des Vaters leben. Und wir können das darauf vertrauen, weil wir wissen, dass Gott groß ist. Er hat die Macht, er kann uns verändern und so lieben und so rein machen, dass wir aufblühen. Gott ist groß und wir können darauf vertrauen, weil Gott gnädig ist. Er will uns auch helfen. Ich habe heute in der Früh wieder an diese Geschichte denken müssen von dem großen Pianisten Paderewski. Ich habe sie, glaube ich, schon vor 2 Jahren erzählt, also kennt ihr sie schon. Und das war irgendwann vor 100 Jahren ein berühmter Pianist aus Polen. Er hat eine Konzertreise durch Amerika gemacht und eine Mutter, die ist mit ihrem Sohn hingegangen, weil der hat Klavierstunden nehmen müssen und sie hat sich gedacht, so jetzt als Anreiz oder so, nehme ich den kleinen Buben mit ins Konzert, dass er das genießen kann und dass er sich freut und dass er vielleicht einmal mehr übt oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall sind sie dann im Konzertsaal gesessen und sie hat ein paar Leute gesehen, die sie gekannt hat, dreht sich um und redet und vor allem fängt vorne beim Flügel eine Melodie an zum Spielen und ihr kleiner Sohn ist rausgegangen auf die Bühne und hat angefangen mit einem Finger da eine Melodie zu spielen. Ganz einfach. Und alle haben sich umgedreht und hingeschaut. Und natürlich auch der große Pianist, der hinterm Vorhang schon gewartet hat auf seinen Auftritt. Und er ist rausgegangen und hat angefangen mitzuspielen und hat dem Buben zugeflüstert, spiel weiter. Und es ist eine herrliche Musik daraus geworden. Durch Jesus wird das, was wir ausleben von der Liebe, die er uns gegeben hat, zu einer herrlichen Musik. Ich wollte euch halt nicht fertig machen. Und es nutzt euch überhaupt nichts, wenn ich jetzt sage, jetzt bring endlich mal reine Opfer. Fallen mir viele, ich darf ja niemanden jetzt anschauen und nichts sagen. Das nutzt alles nichts. Du kannst es nur, wenn Jesus in deinem Leben mitspielt. Wenn du ihn so sehr liebst, dass du voller Freude ihm Geschenke bringst. Und deswegen ist die Anwendung, komm zu Jesus. Wenn deine Liebe schon kalt geworden ist und wenn du dir denkst, welche Mühsal, immer diese, und dann kannst du einsetzen, was du willst. Komm zurück zu Jesus. Bekenne deine Lieblosigkeit und bitte um Vergebung. Oder wenn du das Gefühl hast, du bist die verwelkte Blume und aus dir wird nichts mehr, dann komm zu Jesus, weil er kann dich aufblühen lassen. Finde heraus, wie er wirklich ist. Fang an, die Bibel zu lesen, wenn du ihn noch nicht kennst. Du kannst auch mit uns gemeinsam die Bibel lesen. In unserer Gemeinde gibt es viele Gruppen, die miteinander die Bibel lesen. Komm zu Jesus und lass ihn mitspielen. Gottes Ehre ist doppelt so wild. Aber er ist so groß und er ist gnädig. Beten wir miteinander. Vielleicht ist in dir etwas, was du jetzt gern dem Herrn in der Stille sagen möchtest. Vielleicht möchtest du ihn bestaunen und bejubeln für seine Größe und für seine Gnade, ihm Danke sagen. Vielleicht möchtest du ihm dein Vertrauen bringen, vielleicht deine Traurigkeit. Sag's ihm in der Stille. Allmächtiger Vater und Herr, du Herrscher, du Herr der Heere, wir loben dich, weil du bist so ein großer König. Vergib uns, dass wir klein von dir gedacht haben und deine Ehre auf die leichte Schulter genommen haben. Vergib uns. Herr, und sei uns gnädig durch Jesus, deinen Sohn. Jesus, wir loben dich. Du bist das reine Opfer. Du hast dich selbst hingegeben, damit ja, die Türen wieder aufgehen und wir mit Jesus, mit Gott leben können, so wie es ihm gefällt. Herr, wir loben dich. Wir danken dir dafür. Und wir bitten dich, weck du in uns diese übergroße Liebe. Zeig uns, wie groß du bist und wie groß deine Ehre ist. Herr, lass nicht zu, dass jemand da ist, der dir die Tür ins Gesicht schlagt. Herr, mach aus jeder und aus jedem, die da sind, einen Menschen, der dich aus reinem Herzen liebt. Spiel du die Hauptrolle in unserem Leben. Amen.